herzlich willkommen beim PR Talk to go, der Branchenpodcast des Leipziger Public Relations Studierende e.V. rund um die Themen PR und Kommunikation. Gleich geht's los und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR Talk to go. Mein Name ist Carolina Müller, ich bin Teil des LPRS Podcast Teams und ich habe heute Sven Schumann von der Gruppe Deutsche Börse bei mir zu Gast. Sven und ich werden im heutigen Podcast über das spannende Thema Unternehmenspodcast als Marketinginstrument sprechen. Sven, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Sven, du arbeitest jetzt seit bald 2 Jahrzehnten bei der Deutschen Börse und bist aktuell beschäftigt als leitender Angestellter im Bereich Group Communication und Marketing mit Fragen des Stakeholder-Managements und der strategischen Kommunikation. Studiert hast du Betriebswirtschaftslehre an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und hast dich nach deinem Studium als Unternehmensberater selbstständig gemacht. 2002 hattest du dann dein erstes Projekt bei der Deutschen Börse, bist 2008 Angestellter geworden und hast seitdem Führungspositionen im Bereich Public Affairs und im Corporate Office inne gehabt. Ist das alles so korrekt?
Das ist alles wunderbar korrekt.
Perfekt. Außerdem bist du verantwortlich für den Podcast Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt der Deutschen Börse. Im Kontext dieses Podcasts habe ich dich auch kennengelernt, als wir hier an der Universität Leipzig ein Forschungsprojekt zum Thema Corporate Podcasts durchgeführt haben. Und genau dieses Thema ist auch das Thema unserer heutigen Folge, Unternehmenspodcasts als Marketinginstrument. Wir werden also quasi im Podcast über Podcasts sprechen. Bist du bereit?
Absolut.
Perfekt. Bevor wir jetzt aber in genau das Thema einsteigen, würde ich gerne mit dir kurz den Anfang machen, mit dem wir immer unsere LPRS-Podcasts starten. Angefangen mit dem Begriffesprint. Und dafür würde ich dir jetzt 5 Begriffe nennen und dich bitten, mir kurz und knapp und am besten ganz intuitiv zu sagen, was dir dabei als erstes einfällt. Gerne mit maximal einem Satz, gerne auch nur mit einem Wort. Bist du bereit?
Jawohl.
Unser erster Begriff ist Kommunikation.
Wird oft unterschätzt.
Digitalisierung.
Die Revolution unserer Zeit.
Börse.
Ein faszinierendes Unternehmen.
Frankfurt.
Ein cooles Pflaster.
Podcasting.
Gekommen, um zu bleiben.
Vielen Dank dafür. Die Antworten sind auf jeden Fall spannend und ich denke, einige der Begriffe werden wir später auch noch anschneiden. Ich würde jetzt aber gerne nochmal mit dir über deinen beruflichen Werdegang sprechen, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und wie ich anfangs erwähnt habe, arbeitest du bei der Gruppe Deutsche Börse. Aber kannst du bitte nochmal ein bisschen von deinem Weg dorthin berichten und für uns deine akademische und berufliche Laufbahn kurz zusammenfassen, angefangen mit deiner Entscheidung für das Studium in Würzburg?
Würzburg ist eine wunderschöne Stadt, die ich irgendwann mal als Schüler besucht habe. Und wie es der Zufall wollte, bin ich in die Nähe von Würzburg zur Bundeswehr einberufen worden. Und dann kam eins zum anderen. Also ich bin in der Region einfach hängen geblieben. Gebürtig komme ich aus Darmstadt. Insofern, das war fast schon geplant, sage ich mal, dass ich in Würzburg studiert habe. Kommunikation stand nicht auf meinem Zettel, sage ich ganz ehrlich. Das ist eher so zufällig passiert, wie das mit vielen Karrieren so ist. Die geplanten Karrieren werden meistens keine guten. Ich wollte immer Autos bauen. Das war mein Ziel. Ich wusste, ich konnte irgendwie managen und ich hatte auch eine Leidenschaft dafür. Und ich hatte auch immer so eine technische Affinität. Und irgendwie habe ich mal ein Automobilunternehmen von innen gesehen, dachte mir, das ist eigentlich ganz cool, da will ich hin. Ich habe dann BWL studiert mit tatsächlichen Schwerpunkten, die man für die Automobilindustrie braucht, nämlich Logistik, Industriebetriebslehre und Wirtschaftsinformatik. Und mit Abschluss des Studiums habe ich den ersten Job in Würzburg gemacht. Der hatte tatsächlich schon was mit Börse zu tun, weil ich habe dort für einen Dienstleister gearbeitet, der Finanzinformationen in elektronischer Form zur Verfügung gestellt hat für seine Kunden. Und das war Ende der 1900er Jahre, also 1999, 2000. Und das war so die Zeit, als der neue Markt mit den vielen Startups boomte und irgendwann in die Krise geriet. Und auch unser Unternehmen war davon betroffen. Und als Folge davon bin ich von heute auf morgen selbstständig geworden und habe mich als Freelancer verdient sozusagen. Und in dieser Form zu arbeiten, ist man ein bisschen abhängig davon, was so ein Angebot da ist. Und nach dem ein oder anderen Projekt, tatsächlich dann auch in der Nähe der Automobilindustrie, kam irgendwann ein Anruf von einem Personaldienstleister, der für die Deutsche Börse gearbeitet hat. Das war mein Einstieg dort, 2002. Tatsächlich noch mit dem, was ich studiert hatte, nämlich an der Schnittstelle zwischen Business und Technologie. Und irgendwann kam ein Abteilungsleiter aus der Börse auf mich zu und hat mir ein Projekt angeboten, das war in der politischen Abteilung. Und das war mein Einstieg in die Kommunikationswelt, politische Kommunikation zunächst. Und da, sag ich mal, aus dem Auftrag ist ein Stück weit auch Leidenschaft geworden für das Thema. Da habe ich lange mich aufgehalten, 8 Jahre lang, und habe dann 2012 mal die Rolle gewechselt innerhalb der Deutschen Börse. Das geht gut in diesem Unternehmen, sehr durchlässig. Also man kann von einer Rolle in die andere Rolle rutschen. Das Unternehmen hat ein Geschäft, das sehr komplex ist. Wir wissen, dass wir die Leute, die in neue Rollen kommen, immer gut ausbilden müssen. Insofern geht das mit internen Wechseln auch sehr gut. Und habe dann 4 Jahre lang im Corporate Office gearbeitet. In der Rolle beschäftigt man sich mit Gremien. Also ich habe im Rahmen der Vorstandsbetreuung mitgearbeitet, habe im Aufsichtsrat Ausschüsse betreut und war einige Jahre lang zuständig für die Hauptversammlung der Deutschen Börse als Projektleiter, was eine sehr spannende Aufgabe ist. Aber die Kommunikation hat mich zurückgeholt. Also ich habe dann 2016 ein neues Angebot innerhalb der Organisation bekommen und beschäftige mich seitdem mit tatsächlich Stakeholder-Management und strategischen Kommunikationsthemen. Warum strategisch? Das sind jetzt nicht unbedingt Themen, wo man morgen erwartet, dass die einen Einfluss auf den Umsatz haben, aber mittel- bis langfristig sollten sie natürlich schon sich auswirken.
Also ist der Kommunikationsbereich so ein bisschen deine Leidenschaft?
Ja, irgendwann hat man es entdeckt. Inzwischen würde ich es tatsächlich als Leidenschaft bezeichnen.
Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
Gute Frage. Ich glaube, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die keinen so gleichförmigen Ablauf haben, als dass ich ihn als typisch beschreiben würde. Jeder Tag ist anders. Das liegt daran, dass ich sehr viele unterschiedliche Themen habe und unterschiedliche Formate betreue. Also mit Formaten würde ich mal sagen, der Podcast ist eines. Ob das jetzt irgendwie Briefings sind oder Eventformate, die ich betreue, es ist hoch unterschiedlich. Und thematisch bewege ich mich in so Feldern wie Förderung von Kapitalmarkt, Aktienkultur, Altersvorsorge, ökonomische Bildung, Finanzplatz Frankfurt. Also das ist ein recht breites Themenfeld, in dem ich mich aufhalte. Und da ist tatsächlich jeder Tag anders. Und wenn abends Termine sind, dann dauert der Tag halt auch mal länger. Also das macht den Job so schön, sehr abwechslungsreich. Aber man muss viel, sag ich mal, viel Engagement mitbringen. Und wenn man auf die Uhr schaut, dann kann man den Job nicht machen.
Das Stichwort Podcast, was du eben angesprochen hast, ist eine gute Überleitung zu unserem Thema. Die Gruppe Deutsche Börse betreibt ja den Corporate Podcast, also den Unternehmenspodcast Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt. Vor diesem Hintergrund führen wir jetzt auch unsere Unterhaltung. Du bist quasi unser Experte für das Thema Unternehmenspodcast. Kannst du zum Einstieg bitte ein bisschen über den Podcast sprechen und erzählen, wie er überhaupt zustande gekommen ist?
Ich denke mal, ohne Corona gäbe es diesen Podcast nicht. Das mal vorweggeschickt. Wir machen als Börse sehr, sehr viele Events, die nicht mehr stattfinden konnten. Also A, hatten wir plötzlich Zeit oder ich hatte plötzlich Zeit. Und B, wollte ich natürlich auch ein bisschen was für meine Zielgruppe machen, nämlich Akteure oder Interessierte rund um den Finanzplatz Frankfurt. Und dazu muss man einmal verstehen, dass Börsen historisch gesehen eigentlich nur Orte sind, an denen Menschen zusammenkommen. In der Regel Kaufleute, die miteinander Geschäfte machen. Und diesen historischen Gedanken, den führen wir heute noch fort, indem wir rund um den Handelssaal in Frankfurt Veranstaltungen machen und Menschen zusammenbringen. Ein schönes Beispiel, das vielleicht auch ein guter Bezug zu Leipzig ist. Leipzig hat ja auch eine alte Börse am Naschmarkt. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Versammlungssaal. Und da sieht man, der ist, glaube ich, aus 1650 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und also Börsen sind historisch gesehen eigentlich nur Orte, an denen Menschen zusammenkommen, auch um Geschäfte zu machen. So, und wenn eben keine Events mehr stattfinden, muss man sich überlegen, was macht man? Und dann ist irgendwann die Idee geboren, auch vor dem Hintergrund, dass Podcasts durch die Corona-Pandemie einen ziemlichen Boom erlebt haben, dass ich gesagt habe, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und dann stiefelt man los, kauft Mikrofone und fängt mal an damit. Das ist so tatsächlich die Geburtsstunde.
Eure Zielgruppe sind also all die Menschen, die normalerweise an den Veranstaltungen teilnehmen? Oder wer genau ist eure Zielgruppe?
Eigentlich jeder, der sich für die Finanzwelt, ihre Institutionen und die Personen dahinter interessiert. Das kann man nicht so genau schneiden. Das Feedback, das ich erhalte zu dem Podcast, kommt von den unterschiedlichsten Leuten. Das ist mal so ein Indikator. Aber was auffällt, es sind viele junge Leute darunter. Also auch Menschen, die ganz offen sagen, das ist total schön, dass du endlich mal die Komplexität rausnimmst und das ein oder andere Thema auch mal erklärst, was uns weiterbringt. Wir haben ja als Branche auch, wie jede andere Branche, so ein bisschen eine Geheimsprache. Und hinter die Geheimsprache zu gucken und die Zusammenhänge mal zu erklären, das ist, glaube ich, das, was auch ein bisschen den Erfolg dieses Podcasts ausmacht.
Wie genau funktioniert denn die Produktion des Podcasts, vor allem gerade jetzt in Corona-Zeiten?
Nun, da ich in Corona-Zeiten gestartet habe, kenne ich es eigentlich gar nicht anders. Ein bisschen schwierig war es tatsächlich während des Lockdowns, weil mein Anspruch war, immer mit den Leuten im Raum zu sitzen, wenn ich das Gespräch mit ihnen führe. Es geht zwar auch remote, aber mein Anspruch ist tatsächlich, ein ordentliches Gespräch zu führen. Deswegen habe ich bisher meine Gesprächspartner immer physisch getroffen und das war zwischenzeitlich ein bisschen schwierig. Der Anspruch war von Anfang an, das effizient zu halten, also von Aufwand und Kosten. Das heißt, ich habe irgendwann einfach mal geschaut, welche Mikrofone passen zu meinem Notebook, habe die eingekauft und habe angefangen, damit ein bisschen rumzuspielen letztendlich. So einfach war das. Und heute folgt so ein Podcast in einem einfachen Prozess. Also es gibt irgendwo eine Shortlist an möglichen Gesprächspartnern. Man fragt sie an. In der Regel sagen sie, ja, sie machen mit. Ich habe ganz selten Absagen kassiert, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich auch ein bisschen stolz macht. Und dann schaut man, dass man das irgendwie vorbereitet in Form eines Fragenkataloges. Es ist gut, wenn man ein Konzept hat für den Podcast, also dass man eine Struktur hat. Wie baut man das auf? Welche Art von Fragen stellt man und wie endet man vor allen Dingen? Darüber muss man sich Gedanken machen. Und dann ist die große Herausforderung, ist in das Thema der Gesprächspartner sich reinzuversetzen. Also da ist auch, sag ich mal, die größte Lernkurve mit drin, weil man schaut sich die Biografie an, man schaut sich die Institution an und dann versucht man, in die Themen einzutauchen. Und letztendlich, wenn das Gespräch im Kasten ist, so ein Gespräch dauert vielleicht eine Stunde, am Ende macht man 25 Minuten draus, schneidet das zusammen. Das passiert zu Hause am heimischen Schreibtisch. Alles in Handarbeit. Wie sagt man so schön? Hausmusik.
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind außer dir noch beteiligt?
Bis auf die Kollegen, die ich regelmäßig zum Feedback geben benutze und den Grafikern, die mir Visuals machen für meine Social-Media-Aktivitäten, ist das eine reine One-Man-Show.
Muss man bei der Erstellung von Unternehmenspodcasts noch irgendwas beachten, was wir vielleicht jetzt noch nicht angeschnitten haben?
Wenn man wirklich was beachten sollte, wir reden ja auch über Unternehmenspodcasts als Marketing-Tool, dann wäre das aus der Perspektive des Hörers, dass sie nicht zu werblich sein sollten oder nicht zu offensichtlich werblich. Unternehmenspodcasts sollten schon die Themen transportieren, die das Unternehmen betreffen oder die das Unternehmen auch kommunizieren möchte, aber in einer Art und Weise, dass der Zuhörer unterhalten ist, etwas lernt, Einblicke gewinnt und nicht irgendwie dazu gebracht werden soll, bei der nächsten Gelegenheit Produkte einzukaufen. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was man wirklich beachten soll. Und das geht auch gut im Gespräch. Man kann sich über die Themen des Unternehmens unterhalten, ohne dass es jetzt unbedingt vordergründig werblich sein sollte. Oder ist.
Du hast es eben ja auch schon mal kurz angeschnitten. Du hast in deinen Podcasts immer sehr spannende Gäste, wie beispielsweise in der aktuellsten Folge Professor Dr. Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management oder in vergangenen Folgen beispielsweise auch Dr. Gertrud Traut von der Helaba. Nach welchen Kriterien wählst du deine Gäste aus und was würdest du da anderen Unternehmen empfehlen?
Gut, Sie brauchen irgendwie einen Bezug zur Finanzwelt, sonst passen Sie nicht in den Podcast rein. Ansonsten gibt es da eigentlich keine wesentlichen Kriterien. Also letztendlich müssen Sie was zu erzählen haben. Und das schaue ich mir schon an, was haben Sie in der Vergangenheit gemacht, wie transportieren Sie Ihre Themen, wie gut können Sie es erklären. Das ist, sind für mich schon so bei der Vorauswahl Kriterien. Und dann, ja, dann spricht man Sie an und dann schaut man mal, ob Sie Lust haben mitzumachen. In der Regel machen Sie mit und entwickeln auch oft eigene Ideen, über was man reden könnte. Und ja, ich würde sagen, wenn ich eine Empfehlung geben müsste, man kennt seine Stakeholder, mit denen man seine eigenen Themen gut besprechen kann. Und da ist, sag ich mal, einfach mal Mut, den Mut haben anzusprechen. Das ist, glaube ich, das A und O an der Sache.
Was lernst du von deinen Gästen?
Extrem viel. Vor allen Dingen im Rahmen der Vorbereitung ist die Lernkurve schon sehr steil. Weil man, wenn man so einen Termin ausmacht, hat man meistens nur eine vage Vorstellung davon, was die Menschen machen. Oder die Institutionen, in denen die Menschen arbeiten, machen. Und in der Vorbereitung vertieft man sich da rein. Man muss gute Fragen stellen, damit die auch was erzählen können. Die sollen sich nicht irgendwie lange vorbereiten müssen. Die sollen das aus dem Bauch beantworten können. Und deswegen muss man sich da als derjenige, der das Gespräch führt, sehr, sehr gut vorbereiten und auch sehr tief vorbereiten und sich gute Fragen überlegen. Ich meine, in der Vorbereitungsphase für so ein Gespräch vertiefe ich mich schon sehr in die Welt meiner Gesprächspartner. Und um da mal so einen Eindruck zu geben, ich bin oft einen halben bis einen ganzen Tag mit so einem Skript beschäftigt, je nachdem, mit wem ich da spreche. Was während der Vorbereitung reift, sind ganz häufig auch Fragen, die mich persönlich interessieren. Und ich gehe dann auch teilweise in so ein Gespräch rein und stelle auch mal die ein oder andere Frage, die ich selbst nicht verstanden habe. Insofern ist da die Lernkurve doch sehr steil und das ist ein, ist, ich sag mal, das ist ein schönes Abfallprodukt dieses Podcasts, dass ich persönlich halt eine ganze Menge lerne und darüber natürlich auch meine Zuhörerinnen und Zuhörer eine ganze Menge lernen.
Worauf muss man bei der Bewerbung von Corporate Podcasts achten?
Also meine Erfahrung ist, dass man Podcasts am ehesten über Podcasts bewirbt. Man hat da schon einen super Filter. Also die Leute, die Podcasts hören und die Empfehlungen in Podcasts bekommen zu Podcasts, das sind wahrscheinlich dann diejenigen, die man hinterher als Abonnent auch hat, wenn man das Interesse getroffen hat. Deswegen nehme ich persönlich Einladungen zu Podcasts gerne an. Also, dass ich mal auf der anderen Seite sitze, weil ich kann, wie jetzt hier in diesem Podcast, meinen Podcast thematisieren. War auch schon beim Handelsblatt Today Podcast, wo das angerissen worden ist. Und ich habe vor kurzem eine Podcast-Folge mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge aufgezeichnet. Da geht es immer um meine Themen. Aber dass man einen Podcast macht und wie der heißt, das fließt dann auch irgendwo an irgendeiner Stelle auch nochmal mit ein. Social Media hilft eher wenig. Also das ist meine Wahrnehmung. Ich habe jetzt irgendwie nach Posts nicht signifikant feststellen können, dass danach irgendwie die Zahl der Abonnenten gestiegen ist. Ist eher umgekehrt, dass der Podcast ein schöner Content ist, der auf den Social-Media-Kanälen ganz gut funktioniert. Man kann sich am Ende des Tages auch Reichweite kaufen, wenn man das Budget dafür hat. Und damit kommt man letztendlich auch in die Podcasts rein. Es gibt eine ganze Reihe von Podcasts, die eben sehr professionell vermarktet werden und da, ja, die Reichweite kann man sich dann kaufen.
Denkst du, dass jedes Unternehmen von einem Unternehmenspodcast profitieren könnte? Wieso bzw. wieso nicht?
Es ist inzwischen ein Mainstream-Format. Ja, also Podcasts, ich meine, wir reden hier, glaube ich, auch über eine Erfindung, die fast 20 Jahre zurückliegt. Ja, und dadurch, dass Spotify oder auch Apple Podcasts es so einfach gemacht haben, an die Inhalte heranzukommen, als Endverbraucher, sage ich mal, über die Verzeichnisse und durch die Apps auf den Mobiltelefonen, ist das durchaus ein Format, das seinen Platz gefunden hat und sich Platz geschaffen hat. Also insofern kann ich die Frage mit Ja beantworten, weil wenn ich einen guten Podcast mache oder wenn ich überhaupt mal anfange, einen Podcast zu machen, ich bekomme immer irgendwie Reichweite. Und das ist eben in der Regel eine zusätzliche Reichweite in einem sehr tiefgründigen Format. Also die Frage würde ich klar mit Ja beantworten. Man profitiert von Podcasts. Gerade wenn man Themen transportieren muss, die komplexer sind, kann man in so einem Podcast deutlich besser ausholen, als es in anderen Formaten der Fall ist.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend zu wissen. Passend dazu frage ich mich, was ist deine generelle Meinung zu Marketingtrends? Sollte man die als Unternehmen immer im Auge behalten und bestmöglichst versuchen, sie umzusetzen?
Im Auge behalten trifft es, glaube ich. Also mit der Umsetzung, wenn man zum Schluss kommt, dass ein neuer Marketingtrend einem nützt, dann soll man ihn ausprobieren. Aber ich würde das immer erstmal beobachten. Ne? Ein schönes Beispiel ist Clubhouse, das ja einen riesen Hype erlebt hat. Und also als ob es überhaupt nicht ohne geht. Und dann kamen irgendwie Datenschutzprobleme ins Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, konnte ich dieses seichte Oberflächliche nicht mehr ertragen. Also ich habe keine Clubhouse-App mehr auf meinem Smartphone. Insofern, das wäre für mich ein schönes Beispiel, wo es sich gelohnt hat, erstmal abzuwarten, ob sich das entwickelt und wie nachhaltig das ist und erst vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt einzusteigen. Aber ich glaube, es unterliegt einer individuellen Bewertung.
Welchen Stellenwert schreibst du also Podcasts im Kommunikationsbereich zu?
Also ich denke, es ist ein schönes Add-on in einem ausgewogenen Kommunikationsportfolio.
Du machst in deinem Podcast ja immer so einen Blick in die Glaskugel am Schluss. Was wäre deine Prognose für die Zukunft von Corporate Podcasts?
Da schließt sich der Kreis zur Blitzfragerunde am Anfang. Gekommen, um zu bleiben.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Antworten. Die waren meiner Meinung nach sehr, sehr spannend. Und ich denke auch, dass der Podcast oder unsere Podcast-Folge hier gerade sowohl für Unternehmen sehr spannend sein könnte, die eben darüber nachdenken, einen Podcast in den Kommunikationsmix einzubauen, aber auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die ein bisschen hinter die Kulissen einer Podcast-Erstellung blicken können. Vielen Dank also.
Sehr gerne.
Wir enden unseren LPRS-Podcast ja immer mit einem sogenannten Karriere-Hack. Weil viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer selber noch am Studieren sind oder am Anfang ihrer Karriere stehen. Meine letzte Frage ist daher, ob du noch einen Tipp für Berufseinsteigerinnen und Einsteiger hast oder für den beruflichen Alltag generell, den du uns gerne mit auf den Weg geben möchtest.
Boah, also wenn ich auf meine eigene Karriere gucke, würde ich sagen, ist Neugier das A und O. Und zwar wirklich einfach mal in Themen reinschauen, Menschen kennenlernen, zuhören, Erfahrungen sammeln. Das wäre in der Tat ein Teil, wo ich sage, das hat mir persönlich geholfen. Ich finde auch wichtig, dass man sich bewegt, im Unternehmen. Das geht bei der Deutschen Börse beispielsweise sehr gut. Es wird auch gefördert, dass man mal von einer Abteilung in eine andere wechselt. Man nimmt immer was mit. Man bringt immer was mit und man lernt unglaublich viel Neues. Und das würde ich sagen, das müssen gar nicht Schritte auf der Karriereleiter sein. Man kann auch mal seitwärts gehen, bleibt auf demselben Karrierelevel stehen, aber man geht einfach mal inhaltlich in eine völlig andere Rolle. Am Ende des Tages sammelt man Erfahrungen dadurch. Und wahrscheinlich stellt sich jetzt der ein oder andere Zuhörer die Frage, wann ist es soweit? Und wie lange sollte ich denn irgendwo bleiben? Ich habe mir irgendwann mal ein Ziel gesetzt, dass ich so 3 bis 5 Jahre auf jeden Fall auf einer Position bleibe, bevor ich mir darüber Gedanken mache, irgendwie einen weiteren Schritt zu gehen oder mich zu verändern. Weil ich glaube, unter 3 Jahren kann man ein Thema nicht umfänglich erfassen und nicht die Erfahrung mitnehmen. Allerdings, wenn man in einer Rolle steckt oder frisch in eine Rolle reinkommt und von Anfang an merkt, es macht einem überhaupt keinen Spaß, dann fluchtergreifend, dafür ist das Arbeitsleben einfach zu kurz.
Wir sind dann tatsächlich schon am Ende unserer heutigen Folge zu Podcasts im Podcast angelangt. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und vor allem für deine spannenden Antworten. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Danke, das gebe ich gerne zurück. Ich hatte auch meinen Spaß. Vielen Dank.
Das war's heute wieder mit dem PR Talk to Go, dem Podcast des APRS e.V. Folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, Twitter, Instagram, LinkedIn und Facebook. Viele weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.aprs.de. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest, und wir vom APRS wünschen dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.